Ja, was war es für Wolf? Wie hast du es genannt? Worf, auch sehr schön, genau. Diese Kreatur wird uns heute ein bisschen beschäftigen. Wir haben uns in den letzten Wochen mit der Bergpredigt beschäftigt, in einer Predigtreihe. Nicht mit der ganzen, aber mit vielen Stellen aus diesen drei Kapiteln im Matthäusevangelium im Neuen Testament, wo Jesus auf einem Berg ist und den Menschen eine Rede hält und ganz viel erzählt, deswegen Bergpredigt. Und das ist so eine Rede, in der Jesus deutlich macht, worum es ihm geht, was ihm wichtig ist und worum es geht, wenn man mit ihm unterwegs ist, was wichtig ist. Und wir haben diese Bergpredigt unter so einem bestimmten Blickwinkel uns angeguckt, nämlich unter der Überschrift Heiliges Leben. Wir wollten so entdecken, wie wir heilige Momente in unserem normalen alltäglichen Leben entdecken können, weil Jesus davon in der Bergpredigt spricht, wie Heiliges, wie Himmlisches hier auf der Erde passieren kann und auch entdeckt werden kann. Und diese Predigtreihe schließen wir heute ab mit der letzten Predigt in dieser Reihe und schauen uns darum ein paar Verse so aus dem letzten Teil der Bergpredigt an. Am Anfang der Predigtreihe haben wir uns ja mit dem Anfang der Bergpredigt auch beschäftigt, weil wie man so eine Rede anfängt, ist schon bedeutsam. Da stellt man auch eine Weiche. Da zeigt der Redner, was ihm besonders wichtig ist, wohin es so gehen soll. Und Jesus, vielleicht erinnert ihr euch, hat da die Vergessenen betont, die er in den Blick richten möchte, in den Blick lenken möchte. Und es ist aber nicht nur der Anfang einer Rede wichtig, sondern vielleicht auch das Ende, weil damit entlässt man die Menschen ja. Vielleicht können sie sich an das auch am besten erinnern. Und genau, wir gucken uns das mal mit an. Womit entlässt Jesus seine Zuhörerinnen und Zuhörer? Ihr könnt auf der nächsten Folie mitlesen. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich euch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Voll schön, oder? Da sind die so richtig motiviert nochmal am Ende mit diesen Worten rausgegangen. Wovon redet ihr ja eigentlich? Da benutzt ihr ja so zwei Bilder, die vielleicht nicht so ganz leicht verständlich sind. Einmal redet ihr über die Wölfe im Schafspelz. Das ist ja auch so eine Redewendung. Wölfe im Schafspelz, einmal von einem Baum. Und was er da so sagt, klingt auch irgendwie nicht so richtig gemütlich, irgendwie fast bedrohlich. Beides sind Bilder, um so eine bestimmte Art von Mensch zu beschreiben, vor der Jesus hier warnt. Nämlich vor falschen Propheten oder Menschen, die sich so wie sie verhalten. Jetzt ist aber schon das Wort Prophet so ein Wort, was wir jetzt vielleicht nicht so häufig gebrauchen. Propheten waren in der Bibel Menschen, die in das Leben der Menschen den Willen Gottes reingesprochen haben. Und die auch den Anspruch hatten und auch die Autorität, dass man auf sie hört, dass man ihnen gehorcht oder dass man mindestens annimmt, dass das, was sie sagen, richtig und von Gott ist. Falsche Propheten sind dann also Menschen, die meinen oder so tun, im Namen Gottes zu sprechen oder zu handeln, aber es anscheinend nicht tun. Und diese Art von Menschen sind eben wie Wölfe im Schafspelz. Wir sagen das ja heute irgendwie, um Menschen zu beschreiben, die so tun, als seien sie harmlos oder ehrlich, als wären sie vertrauenswürdig, die es aber eigentlich nicht sind. Und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt über diese Bibelstelle Wölfe im Schafspelz und man muss sagen, die ist wirklich beliebt. Also es gibt nicht wenige Predigten online zu dieser Bibelstelle über die falschen Propheten, über die Wölfe im Schafspelz. Und warum? Ich glaube, weil alle meinen zu wissen, wer diese falschen Propheten sind. Weil sie meinen zu wissen, wer falsch liegt, wer vielleicht das Richtige sagt oder das Falsche sagt, wer richtig oder falsch handelt. Das sind dann vielleicht oft die, die eine Meinung vertreten, die mir irgendwie nicht passt. Oder die was predigen, was ich nicht gut finde. Oder die eine Theologie oder vielleicht auch eine politische Meinung verbreiten, die meiner irgendwie entgegengesetzt ist, die, von denen ich mich vielleicht bedroht fühle. Und für die einen Prediger oder Predigerin waren das dann irgendwie die Liberalen, die die Lehre verwässern. Für die anderen sind das irgendwelche Traditionellen, die so vor Veränderungen verhindern. Für die Dritten sind das vielleicht einfach die, die man unsympathisch findet. Man kann mit dieser Stelle ganz leicht andere Menschen verteufeln, die einem nicht passen. Und die Stelle verführt auch so ein bisschen dazu, weil sie nicht so super eindeutig sagt, wer diese falschen Propheten denn sind. Wäre jetzt schön, würde da so eine Namensliste stehen, ne? Wisst man ganz genau, wen man hören soll oder wen nicht. Die Frage ist ja, was macht Menschen zu falschen Propheten? Was macht sie zu Wölfen im Schafspelz? Woran erkennt man sie? Und ich hoffe, ich predige jetzt nicht einfach nur über die, die ich nicht mag. Also ich versuche es richtig zu machen. Vielleicht hilft uns ein Vers aus diesen Versen, die ich vorgelesen habe, weiter auf der nächsten Folie. So trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Das ist ja auch wieder so ein Bild, die Menschen sind wie ein Baum und wenn ein Baum faules Obst zum Beispiel an sich hängen hat, dann stimmt ja irgendwas mit dem Baum nicht. Aber wenn er gesundes Obst an sich hängen hat, dann ist alles gut. Und hier geht es also darum, was die Menschen hervorbringen, was aus ihnen erwächst. Daran soll man erkennen, ob sie wahre oder falsche Propheten sind, ob wir auf sie hören sollten, ob sie sich an Jesus halten, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Okay, das ist schon mal ein Hinweis, schon mal hilfreich. An den Früchten kann man sie erkennen. Aber so ganz eindeutig ist das ja immer noch nicht. Was sind denn gute Früchte? Und was sind schlechte Früchte? Für manche bedeutet eine gute Frucht, dass jemand viele Anhänger hat, dass viele zuhören. Ja, wenn man guckt vielleicht auf die großen Mega-Churches oder die Menschen, die zu dem Vortrag eingeladen werden, wo viele hinrennen, um sie sich anzuhören. Aber ist das so, dass das ein Zeichen dafür ist, dass jemand auf dem richtigen Weg ist? Kann man an Zahlen messen, ob jemand etwas Wahres, etwas Richtiges sagt? Laufen nicht auch immer wieder Menschen anderen hinterher, die vielleicht nicht gute Botschaften haben? Sowohl in Kirchen als auch in der Gesellschaft, als auch in der Politik? Ist das eine gute Frucht, wenn jemand viele Anhänger hat? Vielleicht ist eine gute Frucht, dass man gutes Ansehen hat oder irgendwie im Leben viel Erfolg hat, dass es einem gut geht. Aber auch das ist doch irgendwie schwierig. Viel zu viele Menschen, die Mist erzählen, sind angesehen. Viel zu viele Menschen, die nicht Gutes tun, haben Erfolg in ihrem Leben. Was sind dann wiederum gute Früchte? Ich habe mal ein bisschen weiter gelesen, hinter den Versen, die wir schon gelesen hatten. Und ihr dürft auch mal auf der nächsten Folie wieder mitlesen. Hier steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Es wird also noch ungemütlicher zum Ende der Rede hin. Hier geht es so darum, dass manche Menschen so auftreten, eben als würden sie zu Jesus gehören. Und das dann auch mit großem Tamtam. Sie sind ganz beeindruckend unterwegs. Sie tun anscheinend super geistliche, beeindruckende, sogar übernatürliche Dinge, sodass die Menschen sagen, boah, da ist Gott wirklich am Wirken. Die sind aber heilig, die sind aber nah an Gott dran. Aber eigentlich gehören sie irgendwie doch nicht zu Jesus. Wieder falsche Propheten. Und hier wird gesagt, das sind die, die den Willen des Vaters nicht tun und die, die gesetzlos sind. Jesus sagt hier, geht weg mit eurem gesetzlosen Treiben. Also die, die Gottes Gesetze nicht halten. Das ist jetzt interessant. Heißt das, alle sind falsche Propheten, die den Willen Gottes nicht immer tun? Heißt das, gute Früchte zu bringen, bedeutet, ein perfektes, heiliges Leben zu leben? Das war ja unsere Überschrift. Ein wirklich heiliges, heiliges Leben. Niemals ein Gesetz übertreten. Immer genau das Richtige tun. Ich glaube, dann wären wir alle falsche Propheten. Die meisten von uns hätten dann irgendwie schlechte Karten, weil wer kann schon von sich behaupten, dass man immer den Willen des Vaters im Himmel tut, dass man immer alle Gesetze hält. Aber wird Jesus wirklich nur die Menschen anerkennen, dass sie zu ihm gehören, die so gelebt haben? Die niemals ein Gesetz übertreten haben, die nie mal nicht den Willen des Vaters getan haben. Sagt Jesus wirklich nur, ihr gehört zu mir, wenn man das perfekt eingehalten hat? Das kann einen ja ganz schön unter Druck setzen. Egal, wie viel ich tue, wie viel ich glaube, am Ende geht es doch irgendwie darum, dass ich keine Fehler gemacht habe, dass ich perfekt gelebt habe, dass ich genug leiste. Und ist das nicht dann nicht irgendwie so ein Widerspruch zur Gnade? Ich glaube, wir müssen hier überlegen, an was für einer Stelle Jesus diese Sätze sagt. Nämlich eben am Ende von seiner Bergpredigt. Das ist wichtig, um zu verstehen, worum es ihm hier geht. Jesus hat 3 volle Kapitel lang, im Matthäus-Evangelium lang, davon gesprochen, was ihm wichtig ist. Worum es beim Glauben geht. Worum es geht, wenn man ihm nachfolgt. Worum es im Reich Gottes geht. Also in dem Bereich, wo das geschieht, was Gott will. Wo Gott sein Reich baut. Was hat Jesus denn so alles erwähnt in diesen 3 Kapiteln? Wir haben ja einige Predigten darüber gehalten. Vielleicht erinnern wir uns mal dran, worüber er so geredet hat. Können wir auf der nächsten Folie mitlesen. Im Reich Gottes geht es darum, die Vergessenen in den Blick zu nehmen. Die, die trauern, die, die arm sind, die, die für Frieden kämpfen, die sanftmütig sind. Im Reich Gottes geht es darum, nicht das Gesetz ganz kleinlich nach dem Wortlaut zu befolgen, sondern Gottes Prinzipien für ein gutes Leben dahinter zu verstehen. Im Reich Gottes geht es darum, so glaubwürdig zu leben, dass man gar nicht mehr schwören muss, nicht mehr sagen muss, ja, ich habe es wirklich so gemeint. Da reicht ein Ja. Im Reich Gottes geht es darum, Feinde zu lieben. Und es geht darum, nicht nur für andere zu leben und sich von den Erwartungen und Meinungen anderer nicht so abhängig zu machen, sondern seinen Wert in Gott zu finden. Es geht darum, einen Himmelsschatz zu sammeln, ihn mit anderen zu teilen. Und es geht darum, andere nicht zu verurteilen, sondern Brücken zu bauen. Von all diesen Dingen spricht Jesus in seiner Bergpredigt. All das gehört zum Reich Gottes dazu. Und ich finde, interessant ist, das sind nicht alles unbedingt Dinge, die groß und beeindruckend sind. So wie es vielleicht Dämonen austreiben wäre oder Wunder tun oder sonst große geistliche Dinge, die hier oben bei den falschen Propheten erwähnt wurden. Das sind ganz alltägliche Dinge, die manchmal auch keiner sieht, die vielleicht keine große Anhängerschaft nach sich ziehen, keine Fangemeinde. Und die trotzdem das Richtige sind, weil sie im Kernreich Gottes ausmachen und das weiterbauen. Und das ist das große Anliegen von Jesus, dass sein Reich immer wieder weitergebaut wird und Menschen eben hier schon den Himmel auf Erden erleben können. Dass Menschen in Berührung kommen mit dem Heiligen, mit einem Leben, in dem so das Göttliche durchscheint, dass sie Gott begegnen. Und zwar in ihrem ganz normalen Leben. Und nachdem er das jetzt alles gesagt hat, den Menschen gezeigt hat, wie das geht, in ihrem normalen Leben so das Himmlische zu finden, woran sie sich orientieren sollen, was für Prinzipien gelten, nach all dem, ist es jetzt an der Zeit, dass sie gehen und dass sie das auch tun. Dass sie das umsetzen, dass sie so leben. Und darum geht es hier unter anderem bei diesen Abschlusssätzen seiner Rede. Zu viele Menschen sagen scheinbar das Richtige, reden fromm daher oder tun große fromme Dinge irgendwie für Applaus, für Anhängerschaft, um Menschen zu beeindrucken, weil sie dann besonders geistlich erscheinen. Aber tun sie auch das Richtige im Kleinen? Leben sie auch heilig, wenn keiner zuguckt? Wie gehen sie mit ihren Nachbarn um, die vielleicht ihre Sprache nicht sprechen oder vielleicht einer anderen Religion angehören? Wie gehen sie mit den Menschen um, die sie nicht leiden können? Wie gehen sie mit ihrem Besitz um, mit ihrem eigenen Geld? Wie gehen sie mit den Schwächsten in der Gesellschaft um? Wie gehen sie mit ihren eigenen Fehlern und Schwächen um? Alle scheinbar großen geistlichen Wundertaten sind leer, wenn wir sie aus der falschen Motivation tun. Und alle frommen Worte sind leer, wenn wir darauf keine echten frommen Taten folgen lassen. Und darum geht es hier am Ende von dieser Rede, von wo es um die falschen Propheten geht, die Früchte. Jesus betont nochmal, es geht mir nicht darum, dass ihr besonders geistlich werdet. Das kann Leute vielleicht sogar auf die falsche Fährte führen, weil sie dann vielleicht euch hinterherrennen, euch beeindruckend finden, euch anhimmeln. Es geht nämlich darum, dass ihr immer genau das Richtige sagt oder das Richtige denkt oder meint. Ihr müsst nicht große Propheten sein. Sondern es geht mir ganz praktisch darum, wie ihr in eurem Alltag lebt, wie ihr den gestaltet. Ob ihr euch dabei vom Himmel leiten lasst und darin Menschen mit dem Himmel in Berührung bringt. Und das sind dann gute Propheten, nicht die, die Menschen mit Reden oder Shows beeindrucken, sondern Menschen, die vorangehen, indem sie himmlisch leben. Das sind gute Früchte, wenn der Himmel auf Erden spürbar wird. Es wird auch an anderer Stelle in der Bibel von Früchten gesprochen, nämlich die Früchte des Heiligen Geistes. Und ich meine, dass das hier sehr, sehr gut zusammenpasst. Die Früchte des Geistes sind das, was in einem Menschen wächst und reift, wenn er mit Gott unterwegs ist. Die habe ich euch auch auf der nächsten Folie mitgebracht. Die stehen in Galater 5. Die Früchte des Geistes, die der Geist Gottes hervorbringt, bestehen in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und dann steht noch in dem Vers, gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Gegenüber prophetischen Reden und Wundern klingt das jetzt gerade alles ziemlich unspektakulär irgendwie. Aber ich finde, das ist gerade das Spannende. Der Geist bewirkt das in den Menschen. Innere Veränderung, die sie dazu veranlasst, anders mit ihren Mitmenschen umzugehen, anders mit der Welt umzugehen und auch vielleicht anders mit sich selbst umzugehen. Und in diesem Vers kommt ja auch das Gesetz wieder vor, von dem Jesus ausspricht, wo er, Jesus sagt, geht weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben, sagt dieser Vers hier, gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Mit diesen Früchten erfüllst du das Gesetz. Dagegen kann kein Gesetz etwas sagen. Das sind himmlische, heilige Früchte. Das ist heiliges Leben. Diese Eigenschaften spiegeln das wider. Und diese Eigenschaften kommen praktisch in ganz vielen Versen vor, die wir uns in der Bergpredigt angeschaut haben. Die zeigen, wie das praktisch funktioniert. Wie diese Dinge, diese großen Worte, die wirken ja auch ziemlich groß, ganz praktisch im Alltag zu leben sind. Darum geht es in der Bergpredigt. Darüber hat Jesus geredet. Jesus fordert uns heraus, nach diesen Früchten zu streben. Und das tun wir, indem wir ihm umsetzen, was wir in der Bergpredigt gehört haben. Und daran soll uns heute auch diese Gliederpuppe erinnern. Ich habe euch nochmal ein großes Bild von ihr mitgebracht. Früchte zu bringen. Wenn ihr euch das von der Bergpredigt mitnehmt, dann ist das schon richtig, richtig gut. Früchte zu bringen. Die Früchte des Geistes in eurem Leben praktisch werden zu lassen. Vielleicht setze ich das jetzt wieder unter Druck. Keine großen geistlichen Taten vollbringen zu müssen, wie die falschen Propheten, irgendwie Wunder vollbringen, Dämonen austreiben, okay. Aber die Bergpredigt im Alltag umsetzen, das ist ja schon schwer genug. Ich meine, wer kann von sich behaupten, immer liebevoll zu sein, immer friedlich, immer freundlich, immer rücksichtsvoll, immer selbstbeherrscht? Ich auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, jeder von uns hat vielleicht mit einer oder mehrerer dieser Früchte irgendwie mehr oder weniger zu kämpfen. Und dann wieder heißt das, dass Jesus uns alle nicht kennt, dass wenn wir alle diese Früchte nicht in Perfektion tragen, dass er dann zu uns sagt, ich kenne euch nicht. Das sagen diese Verse oben doch irgendwie, oder? Ich glaube, Jesus möchte mit diesen Versen verdeutlichen, dass es eben nicht darum geht, besonders fromm und heilig zu erscheinen, sondern mit echtem Herzen danach zu streben, sein Reich zu bauen. Mit echtem Herzen danach zu streben, sich zu verändern. Auch wenn das nicht perfekt wird. Nicht besonders fromm und heilig zu tun und vielleicht auch nicht danach zu streben, dass andere einen besonders heilig und toll finden, sondern in seinem Alltag wirklich zu gucken, wie kann ich Reich Gottes bauen? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Wie kann ich Liebe Gottes weitergeben? Wie kann ich sein Reich bauen? Jesus kennt und liebt uns. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können, über dieses Leben hinaus. Das lässt er sich nicht kaputt dadurch machen, dass wir keine perfekten Menschen sind. Das ist ja niemand von uns. Es geht hier nicht darum zu sagen, ihr müsst perfekt sein, ihr müsst ein Baum voller, immer toller Früchte sein. Der Punkt ist zu zeigen, es geht im Glauben schon auch darum, wie wir leben. Was wir tun, wie wir handeln. Das ist nicht alles, aber das ist ein Riesenteil davon. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann leben wir aus der Vergebung, aus der Gnade. Dann leben wir eine aus der Botschaft der Liebe. Und dann verstehen wir vielleicht, wie wertvoll es ist, Liebe zu erleben und Gnade zu erleben und Annahme zu erleben, Hoffnung und Frieden zu erleben. Und wir merken vielleicht, wie sehr auch andere Menschen das brauchen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, verstehen wir, dass wir Verantwortung haben für diese Welt, Verantwortung für unsere Mitmenschen, für andere. Dass es untrennbar mit unserem Glauben zusammengehört, dass wir Menschen auf eine bestimmte Art und Weise behandeln, diese Welt auf eine bestimmte Art und Weise behandeln. Was wäre das denn für ein Glaube, der uns nicht dazu führen würde, zu lieben und zu helfen und zu trösten? Jesus sagt an anderer Stelle auf der nächsten Seite, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist vielleicht eine andere Art zu sagen, an den Früchten erkennt man einen guten Baum. An ihrem Handeln erkennt man gute Propheten. Hier heißt es an der Liebe. Die Liebe steht zu über allem. Aus der Liebe fließen all die anderen Früchte des Geistes. Aus der Liebe fließt Freundlichkeit und Frieden. Daraus fließt Wahrheit und Gerechtigkeit. All das, was unsere Welt so dringend braucht. Und auch das, was wir selber brauchen. Und darum fängt ein Leben, das Früchte bringt, immer an der Quelle an. Was bringt ein Baum dazu, gute Früchte zu bringen. Er bekommt die Nährstoffe, die er braucht. Wenn wir gute Früchte bringen möchten, dann halten wir uns an unsere Quelle, an Jesus, wo wir bei ihm Nährstoffe aufnehmen, Vergebung und Hoffnung und Annahme und Liebe und füllen uns damit und tragen dann Blätter und bringen nach und nach Früchte und geben die an andere Menschen weiter. Wir haben uns in dieser Predigtreihe auf eine Spurensuche gemacht. Nach Spuren des Himmels in unserem Alltag. Und dort überall finden wir den Himmel auf Erden, wo wir Liebe leben. Wo wir Frieden leben, wo wir Freude leben. Für andere, aber auch für uns. Ich glaube, der Himmel auf Erden erleben wir auch schon da, wo wir Liebe erleben und Frieden erleben und Freude erleben. Gute Früchte können wir an andere weitergeben, aber gute Früchte finden wir auch in unserem eigenen Leben. Und all das sind Himmelsspuren. Spuren Gottes in unserem Leben, die uns so einen Vorgeschmack geben auf das ewige Leben, auf ewige Liebe, ewige Freude, ewigen Frieden. Und wir erinnern uns, in einer meiner letzten Predigt habe ich gesagt, ewig ist kein Zeitbegriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Das heißt, einmal werden wir vollkommene Liebe erfahren, vollkommenen Frieden, vollkommene Freude. Und Spuren dafür können wir eben jetzt schon finden, in unserem ganz normalen Leben. In unserem chaotischen Leben, im bunten Leben, im unperfekten Leben, das sich oft überhaupt nicht heilig anfühlt. Aber die Bergpredigt hat uns so ein Gefühl dafür gegeben, wo wir es vielleicht entdecken. Da, wo wir an die Vergessenen denken. Da, wo wir versöhnen uns mit anderen. Da, wo wir versuchen, Brücken zu bauen mit jemandem, der uns eigentlich vielleicht so gar nicht passt. Da, wo wir was teilen. All das bedeutet, den Himmel auf Erden zu erleben. All das heißt, heiliges Leben zu leben. All das heißt, Jesus nachzufolgen. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns auf den Weg machen, zusammen mit Jesus, wenn wir uns aufmachen, Spuren zu finden, Spuren zu setzen, dann werden wir Himmlisches erleben. Ich habe am Ende dieser Predigtreihe eine letzte Challenge für euch, eine letzte Herausforderung. Die letzten Wochen haben wir über viele verschiedene Arten gesprochen, wie wir Spuren des Himmels oder des Heiligen in unserem Leben entdecken können. Vielleicht hast du was entdeckt. Vielleicht hast du was erlebt. Und das ist heute meine Challenge an dich. Erzähl jemandem davon. Erzähl jemandem von einem Heiligen oder einer himmlischen Spur, die du in deinem Leben entdeckt hast. Oder frag jemanden nach seinen Spuren, die er oder sie entdeckt hat. Ich glaube, das ist ermutigend, das ist hilfreich, das miteinander zu teilen. Und wenn du sagst, ich habe das nicht erlebt, dann fordere ich dich raus, dich vielleicht weiter auf Spurensuche zu machen, es weiter auszuprobieren, weiter dich an den Worten Jesu zu orientieren, weiter darum zu bitten oder dich vielleicht wirklich von Spuren im Leben von anderen ermutigen zu lassen. Vielleicht bittest du auch jemanden, dass er für dich betet, wenn du da enttäuscht bist. Seid da miteinander unterwegs. Ich glaube, es ist gut, wenn wir die Spuren auch im Leben von anderen miterleben. Auch das uns auf eine Spur in den Himmel führen kann. Bleibt Spurensucher. Für das Heilige, für das Himmlische und in einem ganz, ganz normalen Leben. Amen.